ARD.
Martina, ich habe das ja schon immer vermutet.
Was jetzt genau?
Naja, also Schweizer Forscher haben jetzt aktuell festgestellt, dass Menschen viel entspannter sind, wenn sie zum Beispiel im Wald sind und so das Blätterrauschen hören da von den Blättern an den Bäumen oder wenn sie so das Plätschern eines Gewässers hören. Und bei mir ist das auch immer so, wenn ich hier nach der Arbeit an den Beeten bin und da so reingucke und alles schön grün ist, dann entspanne ich auch. Wie ist das bei dir? Kennst du das auch?
Ja, wobei, also das mit dem Wald auf jeden Fall. Wobei ich auch sagen muss, so zum Thema Garten, dass es mich auch manchmal ein bisschen stresst, wenn ich so gucke und denke so, ich müsste wohl doch mal wieder hier und da Unkraut zupfen. Und bei unseren Beeten, wo wir auch gerade stehen, hier auf dem Funkhausgelände, da bin ich manchmal ein bisschen geschockt, weil mir dann ganz plötzlich einfällt, dass unsere Süßkartoffel, die hier ja auch steht, nicht an unsere Bewässerungsanlage angeschlossen ist und dass es tagelang nicht geregnet hat. Dadurch fährt mich wirklich so ein Schauer und ich denke, Mist, 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 wenn der Ralf jetzt wiederkommt und ich habe mich nicht um die Süßkartoffel gekümmert und die ist vertrocknet, dann gibt es richtig Ärger. Aber ansonsten gebe ich dir recht, wenn ich dann erst mal anfange, ein bisschen in der Erde hier rumzubuddeln, dann finde ich es auch immer gut. Und dann denke ich immer, man sollte es einfach viel öfter machen. Einfach mal 5 Minuten rausgehen, bisschen Unkraut zupfen, man kommt echt runter. Und vor allen Dingen nicht nur Unkraut zupfen, sondern vielleicht auch mal wieder das ein oder andere ernten. Das ist ja eigentlich das Schönste hier. Und zumindest auch bei mir zu Hause, da geht die Erntezeit so langsam zu Ende, so jetzt Richtung Herbst. Aber so ein Gartenjahr endet ja eigentlich nie. Und das ist ein bisschen auch heute unser Thema, weil wir wollen uns darum kümmern, was wir jetzt pflanzen und aussehen können, damit wir nicht bis nächsten Sommer warten müssen, um weiter zu ernten.
Im grünen Bereich. Der NDR Garten-Podcast.
Und wenn ihr euren Garten liebt und noch mehr daraus machen wollt, dann bleibt unbedingt dran, denn dann seid ihr hier bei uns natürlich genau richtig. Wir begleiten euch durchs komplette Gartenjahr. Was sind die Trends? Wie mache ich vielleicht den Nachbarn neidisch? Und wie pflanze ich das neue Superfood? Und wir beantworten natürlich auch eure Fragen. Und jede Woche gibt es eine neue Folge in der ARD Audiothek.
Genau, und damit ihr wisst, mit wem ihr es hier eigentlich zu tun habt bei Im grünen Bereich. Ich bin Martina Witt, ich bin Redakteurin beim NDR und ja meistens hinter den Kulissen unterwegs. Ich plane und recherchiere für Sendungen und ich gärtne aber auch total gerne. Meistens aber so ein bisschen im Team ausprobieren und impulsiv und wird schon klappen. Und wenn nicht, dann machen wir es nächstes Jahr anders. Also ich mache das schon ein Weilchen, aber immer so ein bisschen mit Versuch und Irrtum. Ich bin also eure Vertreterin für die mittelweit Fortgeschrittenen.
Mittelweit fortgeschrittenen, super. Ja, und mein Name ist Ralf Walter, ich bin auch Redakteur beim NDR und ich habe, wisst ihr ja vielleicht ja schon, ne, so ein paar Tomaten noch häufig im Kübel bei mir auf der Terrasse und da ist vor einigen Wochen ein Trieb abgeknickt. Den habe ich nicht weggeworfen, sondern einfach mal ausprobiert, den ins Beet zu setzen, hinterm Haus. Also der wächst jetzt schön im Freien und hat auch schon ganz leckere Früchte angesetzt. Artisan Blush Tiger, so heißt die Sorte.
Du hast mir davon ja auch was abgegeben und die ist reif und schmeckt tatsächlich auch super gut. Und du stellst immer dein Licht ein bisschen unter den Scheffel. Du bist ja auch unser Experte für alle möglichen Ratgeberthemen und deshalb auch unser Gartenmensch. Ich will nicht sagen Gartenexperten, weil dafür haben wir natürlich noch andere Menschen hier. Aber eigentlich schon auch ein bisschen. Eigentlich bist du auch unser Gartenexperte.
Manche sagen ja auch Gartenralle, aber der Mann für den Garten geht auch oder so etwas. Aber wir sind natürlich wieder glücklich, dass heute unsere Gartenexpertin und Diplombiologin Claudia Heger bei uns ist an den Beeten. Denn ohne Claudia läuft hier alles nicht ganz so gut, denke ich mal. Und wir haben heute auch wieder einiges vor. Hallo Claudia, erstmal schön, dass du bei uns bist.
Ja, hallo, schön, dass ich wieder hier Hand anlegen kann.
Sehr gerne, wir gucken dir auch immer sehr gerne dabei zu.
Ja, das ist auch was, wo wir mal entspannen. Ne? Claudia arbeitet, wir gucken und ernten.
Genau, wir gucken und essen. Genau, und wenn wir uns hier mal an unseren Funkhausbeeten ein bisschen umgucken, so langsam ist ja ein bisschen mehr Platz da drin. Die Tomaten können auch wahrscheinlich bald raus. Die haben ihre Pflicht getan, haben uns wirklich mit wunderbar vielen Tomaten versorgt. Es wird also überall ein bisschen luftiger in den Beeten. Und wenn das euch genauso geht, dann könnt ihr natürlich erstmal zum Beispiel Gründünger reinpflanzen. Darüber haben wir ja vor 2 Wochen eine Folge gemacht. Aber ihr könnt natürlich auch fast nahtlos weitermachen mit Gemüse und was man da alles jetzt noch so sehen oder pflanzen kann. Darüber sprechen wir ja heute. Und was sich da natürlich anbietet, ist zum Beispiel Kohl. Das ist ja ein optimales Herbst- und Wintergemüse, aber auch Asiasalate kann man ja zum Beispiel noch pflanzen. Wenn wir aber noch mal ganz kurz beim Thema Kohl bleiben, achtet unbedingt darauf, wenn ihr schon irgendwo in diesem Jahr vielleicht da irgendeine Kohlsorte stehen hattet, dass ihr nicht auf diese gleiche Stelle jetzt wieder den nächsten Kohl pflanzt, weil Kohl gehört ja zur Familie der Kreuzblütler, habe ich auch vor 2 Wochen gelernt. Und man sollte eben keine Pflanzen aus der gleichen Familie wieder an die gleiche Stelle bringen, weil dann gibt es Schädlinge und diese, wenn die erstmal im Boden sind, dann werdet ihr die nie wieder los, hat Ralf gesagt.
Ja, nie oder nur ganz schwer. Mit großem Aufwand. Deshalb ist es so, wie immer beim Thema Garten, vorher überlegen, was will ich machen, was ist richtig, was könnte in die Hose gehen. Und Claudia hat wieder ihr Körbchen mitgebracht, wie Rotkäppchen so ein bisschen. Allerdings ist da kein Brot drin und kein Wein, sondern da sind Samentüten drin, gleich ganz viele. Ja, was hast du denn also für uns heute vorbereitet?
Wir fangen an mit den Asiasalaten. Die kann man also immer wieder aussehen, weil die kann man auch im Jungstadium schon ernten, aber die können auch den ersten Frost überstehen, den kann man auch über Winter dann abernten. Dann habe ich Pflücksalat, den Standard, amerikanischer Brauner und australischer Gelber, geht aber jeder andere im Prinzip auch, kann man auch noch aussehen. Vor allen Dingen, das sind Pflanzen, die jetzt im Prinzip mit der Tageslänge keine Probleme mehr haben, weil das sind Langtagspflanzen, ne? Und die kommen jetzt um diese Zeit eigentlich sogar besser, weil es halt nicht mehr so lang ist. Aber man hat natürlich nicht mehr diesen Zuwachs wie im Sommer, weil die Wärme zwar noch da ist, aber die Sonne nicht mehr so intensiv scheint. Ne? Also es gibt nicht mehr so hohe Sonneneinstrahlung und es ist nachts auch immer etwas kühler schon und dadurch ist das Wachstum dann natürlich schon ein bisschen begrenzt. Das ist nicht mehr ganz so heftig oder gut wie im Frühjahr, wenn es dann erstmal losgeht. Ne?
Aber besser als nichts. Du hast gerade gesagt, amerikanischer Brauner und australischer Gelber. Warum haben die diese Länderzusätze?
Ich vermute mal, dass die in den Ländern gezüchtet wurden, ne? Sonst wüsste ich nicht, warum das so heißt. Es gibt ja auch noch viele andere. Man kann ja zum Beispiel auch den Lollo Rosso oder Lollo Bionda aussehen oder auch roten oder grünen Eichblattsalat. Das geht auch noch. Bloß die bringen natürlich keine Köpfe mehr. Die werden dann praktisch im Jungstadium jetzt vorm Herbst nochmal, kann man sie ernten, aber man kann sie auch stehen lassen. Und über Winter, wenn es wirklich kalt wird, könnte man auch ein Vlies drüber machen. Und dann sind die etwas geschützt und dann kann man eigentlich bei gutem Wetter immer wieder mal ein bisschen abpflücken. Dann hat man ein bisschen Grün im Winter, ein bisschen Zusatzvitamine.
Stimmt, der Vorteil beim Pflücksalat ist eben, dass man nicht darauf warten muss, dass der einen Kopf ausbildet. Ne? Der ist einfach viel schneller erntereif.
Genau, deswegen Pflücksalat. Wird auch als Schnittsalat bezeichnet, aber es ist eigentlich das Gleiche.
Und du hast auch den Helgoländer Wildkohl dabei, habe ich schon gesehen. Der ist super spannend. Da kommen wir dann später noch drauf. Jetzt geht's erstmal los mit den Asiasalaten.
Das war ein Cliffhanger. Wir haben eine Kohlart dabei, die ist total spannend. Aber jetzt machen wir erst Salat.
So, das Tütchen mit dem Asiasalat hast du jetzt rausgefischt. Oh, der hat ja wieder so einen komplizierten französischen Namen. Martina, leg los.
Oh, warum eigentlich immer ich? Warte, ich probiere es. Salat asiatique.
Ja, und dann drüber, was da steht in grün?
So. Das ist die Sorte.
Moutarde Rouge Métis.
Moutarde Rouge Métis. Hört sich eher an wie ein Schmuckstück, aber kann ja auch ein Schmuckstück im Beet werden. Ja. Was zeichnet den denn aus?
Ja, Moutarde sagt also mostrig. Es ist halt Senf, ne?
Also Senföle sind drin.
Rouge Métis, Métis weiß ich nicht, was es heißt, aber Rouge heißt auf jeden Fall rot und wenn man ihn hier auf dem Tütchen sieht, er ist wirklich rot und er sieht ganz spektakulär aus, weil er hat tief eingebuchtete Blätter und das sieht fast schon so ein bisschen aus wie ein Hirschgeweih oder sowas, ne? Und der wächst sehr schnell, den kann man im jungen Stadium ernten, man kann ihn aber auch über Winter draußen lassen, der ist eigentlich recht unempfindlich und man kann ihn dann den ganzen Winter über nachernten.
Also wenn er jetzt in den Boden kommt, der Samen, dann habe ich in vielleicht 3 Wochen schon was.
Ja, das geht also bei dem recht schnell. Da kann man schon nach einer Woche sehen, wie die Jungpflanzen rauskommen, wie die Keimlinge rauskommen und der wächst also recht schnell.
Und dann hast du noch einen zweiten, den Wasabino.
Genau, soll so ein bisschen an Wasabi erinnern, aber ist nicht so scharf wie der echte So scharf wie der echte Wasabi ist er nicht, aber er soll daran erinnern, Wasabino ist ja die Verkleinerungsform im Italienischen, ne? Also ein kleiner Wasabi.
Aber Wasabi, also ich stehe jetzt auf dem Schlauch mal wieder, weißt du es?
Ach Ralf.
Ja.
Wirklich.
Oh Mann, jetzt guckt sie wieder so streng.
Ja, schon ein bisschen. Also, weißt du, es gibt so Erdnüsse mit so einer Kruste drumherum und die kannst du zum Beispiel mit so Paprika gedünst oder richtig scharf in grün mit Wasabi. Aber ist aus Meerrettich, glaube ich, oder?
Ja, es ist eine Art Meerrettich, gehört aber auch zu den Kohlgewächsen.
Also du gehst ja immer im Snackregal vorbei, ich weniger.
Genau, ich kann es dir auch nicht botanisch erklären, ich kann dir nur sagen, wie es rund um Erdnüsse aussieht.
Aber das ist ja auch schon mal hilfreich. Gut, ja. auf jeden Fall schafft. Und was muss ich machen im Beet, damit die Samen gut auflaufen, anwachsen, eine kleine Rille wieder ziehen?
Ja, kleine Rille ziehen, nicht zu tief. Der wächst sehr schnell, kommt sehr schnell raus. Also ich denke mal so 1-2 Zentimeter tiefe Rille. Und wenn man das dann glatt hakt, hat man ungefähr 1 Zentimeter tiefe Erde drüber. Und dann wächst der innerhalb von einer Woche, kommt der schon raus. Wenn das Wetter jetzt so ist wie heute, herrlicher Tag, die Sonne scheint, es ist schön warm, dann geht das eigentlich ganz fix.
Und über Winter?
Über Winter wächst er natürlich dann nicht mehr. Ne? Also je eher man ihn jetzt aussieht, desto schneller wird er groß, um noch vom Winter ordentlich Blattmasse zu machen, damit man im Winter was ernten kann. Weil irgendwann ist nämlich auch die Sonneneinstrahlung zu niedrig und dann ist auch die Nacht zu kalt. Und auch tagsüber wird es nicht mehr richtig warm und dann können die Pflanzen natürlich keinen Zuwachs mehr machen. Was man über Winter ernten will, das sollte man jetzt also spätestens reinbringen. Und beim Überwinterungsanbau ist es natürlich auch so, dass die Pflanzen, die es im Herbst nicht mehr ganz schaffen, dass die dann überwintern und im Frühjahr dann ganz früh anfangen zu wachsen. Und da habe ich dann auch schon wieder, bevor ich überhaupt wieder aussehen kann, schon dann was zu ernten.
Also wirklich rund ums Jahr, enorm.
Gilt das dann auch für die Salate oder sind das dann andere Kulturen?
Bei Pflücksalaten geht es auch, aber den würde ich über Winter dann ein bisschen mit Vlies schützen.
So, jetzt wird die Beetfläche vorbereitet mit so einem Dreizack. Beikräuter werden auch entfernt, damit alles schön frei ist. So, da wird eine Saatrille gezogen. Und da hinein kommt jetzt unser Asiasalat. Jeweils zur Hälfte der Wasabino. Und ich gucke nochmal, das war ja dieser Rouge, nicht? Der Moutarde Rouge Merty.
So, das mache ich wieder von Hand, weil die Körner sehr schlecht zu sehen sind. Da streue ich die von Hand aus, da weiß ich ungefähr, wie viel ich da reingebe in die Saatrillen. Und dass es nicht zu dicht steht.
Welcher Abstand wäre da ganz ideal?
Naja, man macht es so, dass Samen so alle halbe Zentimeter dicht sind die. Und wenn sie nachher rauskommen und es wird zu dicht, dann nimmt man die überflüssigen einfach raus, dünnt dann im Prinzip aus und kann die Pflanzen dann so, wie sie sind, mit Stumpf und Stiel auch verarbeiten.
Der Wasabino hatte dunkle Samen, richtig, richtig dunkel. Und hier bei dem Moutarde Rouge Merty, der ist auch zum Teil dunkel, aber auch ein bisschen rötlich, so rotbraun.
Kann man auch nicht so gut sehen in der Rille. Ne? Also da nehme ich auch die Hand, da weiß ich ungefähr dann, wie viel ich da reingebe. Und wie gesagt, ausdünnen kann man später immer noch. Und wenn die Pflänzchen ein bisschen größer sind, kann man sie auch schon verwerten.
So, und jetzt wird diese Rille wieder geschlossen. Kennt ihr auch schon aus den Folgen von vor einigen Wochen. Das machen wir ja immer so, damit diese Samen was bekommen.
Jetzt habe ich gerade nicht aufgepasst, aber ich glaube, wenn du mich so ansprichst, dann ist es Erdschluss.
An dieser Stelle, wenn ich mit dir spreche, ist immer Erdschluss gefragt.
Es gibt so drei Wörter, bei denen ich immer einspringen kann. Erdschluss, gespannte Luft und Langtagspflanze.
Ich habe keine Hake dabei, aber man kann es auch von Hand zuschütten und dann einfach einmal oben mit den Fingerknöcheln drüber gehen. Einfach nur andrücken. So, jetzt kann es wachsen.
Okay, jetzt haben wir ja noch unseren Schnittsalat. Da haben wir ja gerade auch schon drüber gesprochen. Den amerikanischen braunen und den australischen gelben. Genau. Sieht so aus, wie man sich Schnittsalate vorstellt. Du hast gesagt, wir können den gut neben unseren Knollenfenchel pflanzen. Warum das?
Ja, die vertragen sich ganz gut im Beet. Also die mögen sich genauso wie Dill. Ne? Es kommt ja aus der gleichen Familie. Und man kann ja mit Dill sogar die Keimung von Salat etwas fördern. Und das ist eine ähnliche Pflanze und die passt sehr gut daneben.
Und der Ablauf ist jetzt so ähnlich wie bei den Asiasalaten, denke ich.
Genau, also ich mache das auch wieder, muss ich mal sehen. Hier ist ein heller Samen, da kann man erkennen. Also bei dem australischen Gelben, da ist das Saatgut hell. Bei dem amerikanischen Braun, ja doch, ist er auch hell. Also da kann man sehen, wie man aussieht. Das macht man dann auch so ein bisschen in die Reihe, nicht zu dicht. Und wenn nachher zu dicht ist, dann kann man auch die ganzen Pflanzen, wenn sie rauskommen, etwas ausdünnen. Und das, was man auszieht, das kann man dann auch schon gleich essen.
Ja, verziehen.
Verzehren.
Oder verzeihen.
Jetzt habe ich gleich einen Ohrwurm. So, und jetzt, ich bin halt so gespannt, deshalb habe ich gesagt, so komm, wir machen das jetzt schon. Helgoländer Wildkohl ist ein ganz besonderer Kohl. Ich weiß, wir haben den schon mal erwähnt. Aber Ralf, warum ist dieser Helgoländer Wildkohl, auch gar nicht so einfach auszusprechen, so besonders?
Also wenn ich mich recht erinnere, dann ist das so der Urkohl, aus dem alle anderen Kohlarten und Sorten gezüchtet worden sind. Und der wächst halt noch an den Küsten da auf Helgoland, steht da aber wohl unter Naturschutz. Und in anderen Ecken gibt es den auch, glaube England, da wächst er auch.
Ja, so ungefähr, ne? Also es ist eigentlich mit einer der ursprünglichen Kohlarten. Und der wächst natürlich auch ausdauernd da, wo er wächst. Kommt also jedes Jahr wieder.
Er kommt jedes Jahr wieder. Das heißt, es ist auch nochmal was Besonderes, weil normalerweise ich pflanze einen Blumenkohl, ich ernte den Blumenkohl, Blumenkohl ist weg. Und Helgoländer Wildkohl kommt wieder.
Ja, genau.
Das heißt, er ist mehrjährig, aber wann kann ich ihn dann ernten?
Ernten eigentlich frühestens nach 3 Jahren. Denn man erntet beim Helgoländer Wildkohl nur die frischen Austriebe. Und wenn man die natürlich im ersten Jahr, wenn er gerade mal rausgekommen ist, schon aberntet, dann ist der Kohl hin, dann kann er nicht mehr wachsen. Und im zweiten Jahr kann er sich dann entwickeln und im dritten Jahr hat er dann ausreichend Jungtriebe dran, dass ich nicht alles abernten muss. Und dann hat der Kohl eine Chance weiter zu wachsen.
Dann ist das ja eigentlich so ein richtiger Dinosaurier und noch lebender Dinosaurier in Sachen Kohl.
Ja, das schon. Und er wird auch groß wie ein Dinosaurier. Also wir werden ihn jetzt aussehen in der Reihe und man kann den im Frühjahr dann verpflanzen. Aber wenn er dann nachher mehrere Jahre stehen soll, da braucht er fast einen Quadratmeter.
Hui! Also das bedarf schon einer guten Planung. Wer jetzt denkt, Helgoländer Wildkohl, super Ding, will ich mir angucken. Man muss sich das gut überlegen. Wohin damit dann, ne?
Der Kohl fürs Leben.
Ja, man kann ihn auch, weil er sehr hübsch blüht, weil er ja mehrjährig ist, kann man ihn auch ins Blumenbeet pflanzen. Dann macht er sich auch sehr gut, wenn er blüht.
Gut, das heißt, ich setze ihn vielleicht gar nicht erst ins Gemüsebeet, sondern gleich ins Blumenbeet, lasse ihn dann da 3 Jahre stehen und dann esse ich ihn dann auf.
Genau, das kann man machen. Ganz aufessen würde ich ihn nicht, man kann ja jedes Jahr wieder ernten dann.
Also du musst dich dann in 3 Jahren, jetzt haben wir 2028, ransetzen, ein paar Blättchen knabbern und dann wieder ein bisschen warten.
Das ist echt ein Projekt.
Okay, damit das auch ja Gestalt annimmt, wo kommt der Wildkohl bei uns in die Beete? Du hattest vorhin gesagt, erstmal reicht so ein kleines Fleckchen, später müssen wir da ein bisschen vergrößern, wenn er diesen Quadratmeter erreicht hat.
Ja, genau. Also er wird jetzt im Prinzip angesät, weil er ist winterhart. Er mag die kühlen Temperaturen jetzt auch, da keimt er sehr gut. Und wenn er dann nachher im Frühjahr größer wird, dann kann man ihn verpflanzen. 40 cm Reihen Abstand und 30 cm in der Reihe. Das kann man im ersten Jahr machen. Dann kann man natürlich die Pflanzen auch ernten, ne, um sie nicht weiter wachsen zu lassen. Aber die müssen wirklich jung geerntet werden, weil wenn der älter wird, dann wird er hart, schmeckt er auch nicht mehr so gut. Bei dem Kohl nimmt man wirklich die jungen Sprossen, weil die noch zart sind und auch gut schmecken.
Wie sieht der denn aus eigentlich, wenn er dann erstmal gewachsen ist?
Wie ein lockerer Grünkohl. Nicht so dicht gefranst, aber so ähnlich.
Gut, dann ran ans Beet. Und auch da wird wieder mit dem Dreizack ganz elegant der Boden gelockert. Alles, was nicht reingehört, Beikräuter werden rausgezupfelt. Da sind aber auch so Gräser mit so ganz langen Wurzeln, haben wir da schon. Also haben wir ja auch gesagt, ne, so ein Beet bleibt nie unbewachsen, irgendwas kommt immer rein, deswegen dann lieber gezielt etwas pflanzen oder Gründünger. So, mit dem Finger wird wieder eine kleine Rille gezogen, das geht also wirklich ganz fix und ein Schildchen, damit wir auch wissen, wo der Helgoländer Wildkohl seine Heimat bei uns gefunden hat.
Da ist es genauso wie eben bei dem Asiasalat, der hat dunkle Samen und da nehme ich wieder nur so ein bisschen und das bringe ich dann hier so. Das ist mit einer Hand ein bisschen schwierig, aber das kann man auch machen. Dann sieht man, wie hier so die einzelnen Samen runterkullern, den Finger runterkullern, dann ist er nicht so dicht.
Aber wenn diese Samenkörner erstmal auf dem Boden liegen, sind sie für mich verschwunden, ja. Verschmelzen sofort mit dem Boden.
Man sieht die nicht mehr. Deswegen nehme ich die von Hand und mache so wie Prise Salz so ein bisschen, ne? Verteile ich die.
Und wann zeigt sich dann das erste Grün bei dem?
Bei Kohl geht das relativ schnell, das kann schon nach 14 Tagen passieren, dass man die sieht.
Martina, in 14 Tagen haben wir hier schon den Helgoländer Wildkohl in Miniaturform.
Und dann können wir die Tage zählen, bis die nächsten 3 Jahre um sind und wir damit irgendwas anfangen können. Nein, der blüht ja schon schön dazwischen drin. Ja, nee, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie das aussieht. Claudia, wir hatten jetzt Helgoländer Wildkohl und die Salate. Was kann ich denn jetzt noch sonst anpflanzen?
Naja, den Standard. Ne? Das ist Feldsalat und Spinat. Das geht immer, weil die gehören ja zu den Langtagspflanzen und die mögen das jetzt, dass es diese kurzen Tage gibt. Und wenn man die rechtzeitig aussät, kann man sogar noch vorm Winter ernten. Aber man kann auch, wenn die entsprechend groß geworden sind, über Winter noch ernten. Es wächst aber im Winter nicht nach, das ist klar, weil es ist zu kalt und zu wenig Sonne. Aber der macht dann im nächsten Jahr, machen die dann auch einen Schuss. Man kriegt dann, also wenn man den jetzt später einsät und die Pflanzen zu klein sind, die überwintern und fangen dann im nächsten Frühjahr auch wie beim Pflücksalat sehr früh an und man kann die dann auch sehr früh ernten. Aber bei denen muss man wissen, so wie die Tage länger werden, fangen die an zu schießen und gehen in Blüte und dann sollte man sie nicht mehr essen.
Aber das könnte ja auch eine Strategie sein. Also ich sehe das erst so Ende Oktober beispielsweise aus, dann habe ich das hinter mir und dann kann ich, sobald es dann Februar, März wird, geht das los und ich kann ernten.
Ja, Ende Oktober ist schon ein bisschen sehr spät, aber jetzt so um diese Zeit und Anfang Mitte Oktober geht das noch. Dann sind die Pflanzen sehr klein, aber die überwintern und kommen im nächsten Jahr dann früher an den Start.
Garten besser wissen.
Über die Dinge, die wir gerade gesprochen haben, das sind ja auch alles Sachen, die du uns mitgebracht hast. Spinat, Feldsalat, die anderen Salate und unseren Helgoländer Wildkohl. Aber was kann ich denn noch jetzt im Herbst aussäen oder setzen, was dann im Winter vielleicht oder gleich schnell im nächsten Frühjahr rauskommt und essbar ist?
Ja, um diese Zeit kann man sehr gut auch noch Erbsen aussehen. Das müssen aber frühe Sorten sein oder halt eine spezielle Wintersorte, die Sima. Das ist eine, die sehr frostresistent ist. Aber frühe Erbsen tun das sowieso. Also wenn man die jetzt noch aussieht, die kommen noch, die kriegen noch Laub, werden natürlich nicht mehr so groß wie vorgeschrieben, also so einen halben Meter oder so. Die bleiben klein. Aber man isst dabei ja auch nicht die Hülsen, sondern man isst nachher das Grün, um halt zusätzliche Vitamine Ergänzung zu haben.
Moment, man isst die Blätter?
Ja, genau, die Sprossen und die Blätter.
Ach, und die Hülsen?
Die kriegt es über Winter gar nicht, weil da die Zeit nicht für ist. Ne? Also sie kommen noch hoch, die Erbsen, aber sie werden keine Hülsen bilden, weil es zu kalt ist, die Tage zu kurz sind und es geht dann erst im Frühjahr wieder los.
Überraschungen im winterlichen Gemüsebeet.
Okay, aber auch im nächsten Frühjahr werde ich keine Erbsen tatsächlich essen, sondern immer nur das Grün?
Ja, also diese speziellen Erbsen, da nehme ich nur das Grün. Und wenn dann im Frühjahr die Aussaat von den Erbsen losgeht, das geht ja schon relativ schnell, wenn es warm ist, Ende März, Anfang April, dann lohnt sich das nicht, die noch kommen zu lassen. Die sind wirklich nur fürs Wintergrün da.
Wieder was gelernt. Und alle Jahre wieder, wir haben sie, glaube ich, bisher jedes Jahr in unseren Beeten hier auf dem Funkhausgelände gehabt, die dicken Bohnen oder Ackerbohnen oder Puffbohnen oder was, wie heißen sie noch?
Ja, Saatbohnen, Pferdebohnen. Also da gibt es sehr viele Begriffe für, obwohl es ja nicht mal Bohnen sind. Ne?
Genau, es sind nämlich Wicken. Die kann man jetzt auch noch setzen und dann geht es nächstes Jahr im Frühjahr auch richtig schnell los mit ihnen und sie sind dann etwas widerstandsfähiger gegen die schwarze Bohnenlaus. So, Freunde.
Wow, Martina, Mensch.
Oh. Soll auch keiner sagen, dass ich nicht dazu lerne hier.
Also das merkt man von Folge zu Folge ganz deutlich oder noch deutlicher.
Und wir gucken ja jetzt auch immer so ein bisschen darauf, was grundsätzlich unabhängig jetzt vom Sehen noch anliegt. Und Ralf läuft immer schon so ein bisschen auffällig, unauffällig um unsere Tomaten drumherum, weil ich glaube, er möchte den Erfolg aus diesem Jahr reproduzieren für das kommende Jahr.
Ja, so ist das. Wir haben ja hier das sibirische Birnchen, so rot die Früchte und das gelbe Birnchen. Was für eine Farbe hat das wohl? Haha, also natürlich richtig schön leuchtend. Lila? Nein, Martina. Leuchtend gelb. Und da könnte ich mir jetzt die schönsten Tomaten rausnehmen und die Samen, also diese kleinen Kerne, die da drin sind, ja, extrahieren. Und das ist auch gar nicht so schwer. Claudia, wie mache ich das am geschicktesten, damit ich im nächsten Jahr mit den selbstgeernteten Samen wieder diese schönen Tomatenpflanzen im Beet habe?
Wenn man die für die Saat nimmt, nimmt man Tomaten, die schon ein bisschen weich werden. Wir essen sie ja am liebsten, wenn sie noch knackig sind. Ne? Und die lässt man so ein bisschen weicher werden, wenn sie Druck nachgeben, dass die richtig vollreif sind. Und dann kann man sie abnehmen, aufschneiden und dann nimmt man das Kerngehäuse im Prinzip raus und vermischt es mit ein bisschen Wasser, gibt das in ein Marmeladenglas und lässt es 2 Tage ungefähr stehen. Und nach diesen 2 Tagen, da hat sich normalerweise dann auch ein Bakterium oder ein Pilz gebildet, der die Samen aufschließt. Und dann kann man die durch ein Sieb abseihen Und dann sollte man vielleicht noch den Glibber, wenn noch was Glibberiges dran ist, das gut abspülen. Kann man es auf ein Küchentuch legen, trocknen lassen und dann hat man fürs nächste Jahr im Prinzip wieder neue Pflanzen, natürlich nur bei Samenechten.
Also wenn ihr vielleicht auch zu Hause jetzt eine Tomatenpflanze habt, jetzt noch, die euch dieses Jahr große Freude bereitet hat und die samenfest und samenecht ist, dann könnt ihr das ja mal ausprobieren, jetzt noch aus den allerletzten Tomaten ein paar Samen gewinnen und dann geht der Spaß im nächsten Jahr weiter. Ich werde das auf jeden Fall probieren, wenn Ralf hier noch ein paar weiche Tomaten überlässt.
Ach, da kannst du aber wirklich sicher sein, dass du ein paar weiche Tomaten von mir kriegst.
Vielen Dank. Ach komm, mach du das Ganze mit den Samen trocknen und gib mir dann einfach die Pflanzen nächstes Jahr wieder. Das hat doch schon ganz gut funktioniert in diesem Jahr.
Ja, ja, ich erinnere mich. Ne? Es ist immer, es wiederholt sich hier. Ne? Nicht nur das, was wir im Beet manchmal haben, sondern auch die Abläufe danach. Danke, mache ich gerne.
Genau, weil dieses Jahr hat mir Ralf ein paar wunderbare Tomatenpflanzen abgegeben und sie haben gut getragen.
Okay.
Genau, und bevor wir jetzt hier uns verlieren in den Plänen fürs nächste Jahr und in unseren Tomaten, wir können auch noch einiges aufessen, bevor wir sie dann dafür nutzen, weitere Tomatenpflanzen wieder heranzuziehen. Sagen wir einfach mal erstmal Tschüss, Claudia. Du kannst uns auch noch gerne jetzt hier helfen, gleich mit das Beet weiter aufzuessen. Es ist noch einiges da. Vielen Dank, dass du da warst, dass du uns Freude gemacht hast auf den Winter und das nächste Jahr und dass zumindest ich nicht in meine Herbst- und Winterdepression verfalle, weil es ja auch im Beet einfach immer weitergeht und es immer was zu tun gibt. Vielen herzlichen Dank.
Ja, arbeiten mit der Natur macht immer Spaß. Es macht auch hier wieder Spaß, gerade bei diesem Wetter. Ja, bis zum nächsten Mal dann.
Und das nächste Mal ist ein gutes Stichwort, denn dann sind Samir und Thomas wieder am Start.
Und die beiden ziehen so eine kurze Gartenbilanz. Was hat nämlich gut funktioniert? Was kann man nächstes Jahr besser machen? Und sie stellen auch die Weichen schon für das nächste Gartenjahr.
Genau, es geht einfach immer wieder voran. Und wenn ihr nicht so lange warten wollt, dann geht jetzt schon in die ARD Audiothek. Da gibt es die neuen Folgen von Im grünen Bereich ja immer zuerst. Zu Ralf. Was machst du jetzt?
Also für mich ist ganz klar, ich zupfel hier noch ein bisschen in den Beeten rum. Da wächst ja schon wieder ein bisschen was, was da nicht hingehört. Und das mögen wir ja nicht so unbedingt. Wir wollen ja immer, dass es so ein bisschen ordentlich aussieht. Und dann ja, eine halbe Stunde geben wir uns vielleicht noch.
Ja, okay, eine halbe Stunde. Ich werde die meiste Zeit mit Essen verbringen. Aber das ist ja okay. So, ihr Lieben, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Aber wir entlassen euch natürlich nicht ohne Podcast-Tipp und das ist heute Frag dich fit. In dem Fitness- und Gesundheitspodcast, da sprechen die beiden Hosts Doc Esser und Johanna über alles, was uns gesund hält. Dabei geht es aber nicht nur um Sport, sondern auch um die richtige Ernährung und die seelische und psychische Fitness. Wichtig ist den beiden bei allem nicht zu verbissen an die Sache herangehen, denn ein gesundes Leben mit Haushalt, mit Familie, mit Job, das alles zu jonglieren, ist ja gar nicht so leicht. Und das können die Hosts auch aus eigener Erfahrung bestätigen. Immer mit dabei natürlich eure Fragen direkt aus der Community, die Doc Esser im Podcast dann beantwortet. Frag dich fit mit Doc Esser und Johanna gibt es natürlich in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Hört gern rein, es lohnt sich auf jeden Fall.